Herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei sind heute Silvio,
Moin.
Emo
Moin.
und ich, Robert. Wir sind in der Standardformation am Start und besprechen all das, was euch in College Football Woche 11, diesmal bin ich glaube ich richtig, beschäftigt hat. Wir haben diese Woche ein paar Fragen bekommen, nicht kein großer Andrang, deswegen auch nochmal hier der Aufruf, wenn ihr am Wochenende euch College Football reinzieht und euch da irgendwas auf der Leber brennt, was ihr da irgendwie mitbekommt, was irgendwie, was weiß ich, in irgendeinem bestimmten, ja, euch irgendwie so interessiert oder euch unsere Meinung zu diesem Thema interessiert, schreibt uns einfach gerne an, entweder einfach so unter der Woche als Privatnachricht oder am Sonntag bei unserem Fragenaufruf dann in der Instagram Story oder auf Twitter. Gut, deswegen gibt es heute auch nicht so ein richtiges, wir gehen jetzt über die Spiele, sondern eher so ein Big Picture, so eine Big Picture, Galileo Big Picture Folge sozusagen. Und starten mit Coach Chris auf Instagram, der als Take raushaut, das 12-Team-Playoff kann nicht schnell genug kommen, wären das geile Spiele.
Oh ja. Ja, ich meine, ja, okay. Ich meine, wir haben jetzt halt schon wieder nicht das richtige Ranking, sondern nur den AP Poll. Aber wenn es nach dem AP Poll gehen würde, wären jetzt auf jeden Fall mal, wobei, ich meine, so richtig kann man es ja auch noch nicht sagen, weil die Conference Champs noch nicht da sind und darum geht es ja, gell? Auch, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, dann wäre auf jeden Fall aber mal so ein als Group of Five Team, als bestes Group of Five Team wäre aktuell Tulane dabei. Also wieder, weil ich meine, letztes Jahr, wenn es die 12 Team Playoff gegeben hätte, wären die auch dabei gewesen. Sehr, sehr klasse, was Fritz ist da der, Fritz ist da der Head Coach, glaube ich. Willi Fritz, kann das sein? Bin mir nicht mal ganz sicher. Ja, ich meine, das wäre richtig, richtig geil. Vor allem die At-Large-Teams. Ich finde allgemein, dass dieses Jahr eine sehr gute Saison, was von dem Mix angeht. Wir haben immer noch fünf ungeschlagene Teams. Sehr viele Teams, die auch ein bzw. zwei Niederlagen haben. Also das wäre wirklich 1A. Ich habe aber so ein bisschen das Bedenken, einfach, dass wir dann darüber reden. Ich finde, okay, ich weiß jetzt nicht richtig, wie ich so ein Wort fassen soll. Vielleicht, na, habt ihr so ein bisschen die ähnliche Meinung, dass ihr versteht, wie ich es meine. Du hast eigentlich immer so diese Teams eigentlich in den Top 4 tatsächlich und dann 5, 6 vielleicht noch, wo du dann die Diskussion hast, okay, packen sie es noch in die Playoffs, also in die 4 Teams Playoffs. Aber dann eigentlich, wenn es darum geht, jetzt wenn ich auf die Rankings schaue, jetzt nicht dieses Conference Championship mit einberechne, wobei sich das ja schon häufig relativ deckt, finde ich. Dann hast du eigentlich so 8, 9, 10 ist eigentlich so ein bisschen das Niemandsland, würde ich schon fast sagen. Deshalb bin ich tatsächlich gespannt, inwieweit diese Diskussion um, wie sie jetzt aktuell um den Platz 4, nenne ich es jetzt, so beschreibe ich es jetzt einfach mal, gibt, ob es das dann wirklich auch um den Platz 12 gibt oder ob es da vielleicht sogar noch stärker ist, weil diese Ranking von Platz 10 bis 15, sage ich jetzt einfach mal, deutlich verstreuter ist. Ich weiß nicht richtig, ob das Sinn macht. Also ich finde, du kannst leichter jetzt aktuell am AP Poll dieses Woche ist Oregon State an 10, Missouri an 11, Penn State an 12, Ole Miss an 13, Oklahoma an 14. Jetzt hier zum Beispiel ist es wahrscheinlicher, dass du irgendwie einen Mix-up hast zwischen den Teams. Also, dass zum Beispiel der eine hat Penn State an 10, der eine aber Missouri und der andere hat vielleicht Oregon State nur an 14. Ich finde, das ist wahrscheinlicher, als dass du jetzt am Ende der Saison. Hast du immer die zwei undefeated Teams, sagen wir, wenn es zwei undefeated Teams gibt, hast du die an 1 und 2 und du hast irgendwie den Ohio State, zum Beispiel, wenn sie das the Game verloren haben und das die einzigste Niederlage ist, trotzdem irgendwie innerhalb von den Top 4. Also ich weiß nicht richtig, ob ich so gerade rüberbringe, wie ich es meine und vielleicht könnt ihr mir sagen, ob ihr ungefähr versteht, wie ich es meine.
Es geht auf jeden Fall, ja, ich glaube schon, ne, also.
Also ich glaube, es herrscht allgemein mehr Einigkeit darüber, wenn ich es jetzt mal auf das reduziere, wer das Nummer 1 Team ist, im Gegensatz zu wer das Nummer 12 Team ist.
Ja.
Und ich glaube,
Jeden Fall
so geht es,
nachvollziehbar.
umso weiter du runtergehst im Ranking, umso gemischter wird die Meinung. Und ich glaube, dass du tatsächlich dann noch größere Diskussionen vielleicht hast um diesen 10, 11, 12 Platz. Weil ich glaube, das sind dann ja die At-Large-Teams, die dann trotzdem in die Playoffs reinkommen.
Klar. Also, vielleicht
Ja.
ist das sogar so ein bisschen mit einkalkuliert, dass man sozusagen, weil man sozusagen die Zahl erhöht, die in die Playoffs kommen und sozusagen weiß, je weiter es runter im Ranking geht, desto unterschiedlich sind da vielleicht auch die Meinungen, desto diffuser ist da das Fazit nach der Saison, dass man sozusagen da ja ordentlich Content sozusagen draus generieren kann, man hat ordentlich Bass, über das die Sportjournalisten schreiben können, was auf Social Media sozusagen geteilt wird und so. Also die Playoff-Diskussion wird auf jeden Fall jetzt nicht minimiert, würde ich mal sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das wird zunehmend, so wie du es gerade gesagt hast, genau aus dem Fakt, dass die Meinungen so unterschiedlich sein werden, dass wir halt irgendwie, ich stelle mir gerade vor, wie wir darüber dann nächstes Jahr diskutieren. Ich glaube, ab nächstes Jahr ist das, gell? Diskutieren, wenn wir jetzt schon hier in Woche 4 gefragt werden, wer wir denken, dass die Playoffs sind. Das ist noch schwieriger vorherzusagen. Ja, ich glaube, da kann man dann aber größere Ranking-Shows vielleicht mal machen, nächstes Jahr.
Das stimmt. Ja, auf jeden
Ja.
Fall hätte da nochmal einen besseren Aspekt, weil wir ja auch bei uns gemerkt haben, dass jetzt die Top-4-Teams sozusagen eigentlich immer, also ich will nicht sagen, dass die relativ früh feststehen, aber wenn die sozusagen einmal einen Lauf haben und einmal klar ist, Georgia ist ja sozusagen cruise gerade durch die Saison und dann gibt es sozusagen noch die drei anderen ungeschlagenen Teams, dann sagen wir sozusagen, ist ja unsere Standardantwort, ja, das sind wahrscheinlich unsere Playoff-Teams, vielleicht haben wir die noch in unterschiedlichen Reihenfolge, aber größtenteils gibt es da, wie gesagt, kein großes Disagreement, wer da an die Playoffs kommt, aber natürlich haben dann auch die Rankings, also die Rankings während der Saison, sie nimmt, glaube ich, jetzt nicht unbedingt an Wichtigkeit zu, aber gegen Ende der Saison ist es auf jeden Fall nochmal ziemlich, erhöht es die Spannung auch für Rankings.
Ja, doch, also das würde ich
Ja.
zu 100% so unterschreiben. Vor allem, du hast jetzt halt zum Beispiel diese Woche zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel Nummer 25 Kansas State gegen Nummer 16 Kansas. Das ist eigentlich, ja, okay, ein Top 25 Matchup, interessant, aber realistisch gesehen, beide Teams haben wenig bis gar keine Chance mehr ins Big 12 Championship Game zu kommen. Aber als Nummer 16 Team hat Kansas eine Chance, irgendwie noch so einen At-Large Posten zu bekommen, indem sie sich hochkatapultieren. Sprich, dieses Spiel hat extra Relevanz jetzt nochmal, weil dann ein Top 25 Sieg wiederum hilft, denen wahrscheinlich höher zu kommen. Und dann geht es nicht mehr um nur irgendeinen Random Bowl, sondern es geht um die Playoffs. Also, okay, das ist jetzt ein Rivalitätsspiel, das ist natürlich nochmal was anderes.
Aber es erhöht die Chance, es macht es halt wieder interessant. Ne? Es macht halt
Genau.
diese End-of-Season, wo es meistens schon so langweilig wird, weil es um nichts mehr geht. Und weil auch dann schon deine Top-Spieler teilweise sagen, okay, ich gehe raus, ich setze aus für den Draft, weil das sind meine Gründe. So, das verhindert das ja auch, dass viele Spieler dann noch teilweise bestimmt sagen, okay, scheiß auf den Draft. So. Oder nicht scheiß auf den Draft, aber ich will noch die Playoffs gewinnen.
Und ich sehe aber auch schon sozusagen nächstes Jahr oder dann sozusagen das Argument aufkommt, das macht ja am Ende ist es ja doch, macht es ja doch keinen Unterschied, weil das Nummer 12 Team wird ja nicht gegen das Nummer, gegen welches Team werden die dann spielen? Die werden ja nicht gegen Nummer 1 spielen, oder?
Also es wäre schön, wenn sie gegen die Nummer 1 spielen.
Ich dachte, es gab da irgendwie dann trotzdem, dass dass die ersten vier, glaube ich,
Ich
eine
glaube, die
Bye
müssen
kriegen
erstmal
oder so.
so ein wahrscheinlich erstmal so eine Playweek
Ja,
irgendwie.
genau. Also die erste Runde ist so, dass die Nummer 12 gegen 5 spielt, 11 gegen 6, 10 gegen 7, 9 gegen 8. Und
Muss ja noch
dann
eine
der
Belohnung
Sieger
geben.
davon
Ja.
spielt dann jeweils gegen die 1, 2, 3 und 4. und dann, also es gibt Viertelfinal, Halbfinal und dann das Endspiel. So kann man sich das vorstellen. Also die Nummer 1 bis 4 Teams kriegen eine Bye Week, mehr oder weniger, wenn man das sieht, so First Round Bye.
Ich sehe jetzt schon das Argument aufkommen, dass ja es ja gar keinen Unterschied macht, weil Kansas dann ja in unserem Beispiel jetzt bleibend auf Platz 12 so oder so verlieren würde. Aber das, ja, also ich bin wirklich gespannt, das sehe ich jetzt im Moment nämlich noch nicht so. Also ich finde das nämlich schon auch da, und das haben wir, glaube ich, wahrscheinlich auch schon mal besprochen, als das sozusagen groß im Gespräch war, diese 12-Team-Playoffs. Aber diese Chance, dass man sozusagen Teams hat, die sozusagen vielleicht früh in der Saison ein Spiel oder vielleicht auch zwei Spiele verloren haben, und jetzt aber sozusagen durch die Saison gehend immer stärker werden und sozusagen genau am Ende der Regular Season an ihrem Peak ankommen, und dass man diese Teams sozusagen dann überraschend dort mit reinnimmt und dann vielleicht noch diesen Aspekt hat, da bin ich jetzt auch schon wieder gar nicht mehr sicher, wie dann am Ende die Finalregelung ist, dass die irgendwie vielleicht sogar ein Home Game sich irgendwie erspielen können oder wie auch immer. Das fände ich schon, also ist, finde ich, wie gesagt, deswegen finde ich die 12-Team, das 12-Team-Playoff auf jeden Fall auch eine ziemlich faszinierende Variante, weil ich das jetzt nicht ausschließen möchte. Also klar bleibt das Nummer 1-Team immer noch das stärkste Team im College Football, das sagt halt dieser Nummer 1-Spot aus. Aber dass halt Sport solche Geschichten schreibt, dass manchmal so Upsets kommen und irgendwelche überraschenden Teams weiter in die Playoffs vordringen, finde ich halt allein deswegen. Finde ich, glaube ich, die 12-Team-Playoffs auf dem Papier eine ziemlich gute Neuerung.
Ja, vor allem, ich glaube, was dann am Ende viel Diskussion halt hervorbringen wird, ist die Sache, dass, also es sind die Playoffs setzen sich ja zusammen aus den 6 höchst gerankten Conference Champions. Sprich, okay, die Pac-12 ist jetzt ja immer noch so ein bisschen in Limbo, sage ich mal, bezüglich dem Status nächstes Jahr. Aber sagen wir jetzt mal, das sind einfach die 5 Power 5 Champs plus ein Group of 5 Team und dann kommen die restlichen 6 gerankten Teams. Also wird es wahrscheinlich eher so sein, dass 1 bis 10 realistisch irgendwie in den Playoffs sind plus 2 niedriger gerankte Teams in den unteren, unterhalb. Wenn man jetzt denkt, dass nicht immer jeder Group of 5 Champion ist irgendwie innerhalb von den Top 10. Deshalb kann man sich das, glaube ich, eher so vorstellen am Ende. Ich glaube schon, dass dann am Ende halt so viel Kontroverse sein wird, wo Leute sagen, ja, okay, ich hätte jetzt aber lieber das Nummer 11 Team noch gehabt, anstatt den Group of 5 Champion. Ich glaube, die allgemeinen Kritikpunkte an der Auswahl werden halt trotzdem da bleiben. Aber ich glaube, das wirst du. Auch wenn du ein 128-Team-Playoff machen würdest, hättest du das. Dann würden sich Leute aufregen, warum Team Nummer 130 nicht dabei ist.
Warum ist UMass ausgeschieden?
Ja, warum? Oh Mann, ich wollte unbedingt UMass gegen UConn sehen in Runde 1.
Okay.
Jeder
Ja,
sagt das.
genau. Die richtigen Sickos. Wir machen mal weiter. Oder immer willst du noch was zu den Playoffs
Nee,
sagen?
nee, nee, nee,
Gut.
nee.
Dennis auf Instagram fragt, wer wäre eure Ideallösung für den Headcoach-Posten bei Texas A&M? Und wo kommt Jimbo Fisher unter? Ich würde direkt an Silvio abgeben, bevor dann immer seinen Dämpf auch
Okay.
dazu geben darf, natürlich.
Ja, also erstmal vielleicht muss man erst kurz noch erwähnen, dass Jimbo Fisher jetzt tatsächlich gefeuert wurde. Eine Sache, die ich nicht erwartet habe, muss ich ehrlich zugeben.
Wir haben viel drüber geredet.
Ja. Und es, ja, also Texas A&M hat sich jetzt dazu entschieden, dass sie lieber 76 Millionen Euro an Jimbo Fisher als Buyout zahlen, anstatt ihn weiter zu ertragen. Es war relativ viel Diskussion jetzt im Nachhinein um diesen Posten, inwieweit Texas A&M ein Top-Job ist. Und ich finde schon, dass Texas A&M ein Top-Job ist. Ich glaube, und das haben viele Leute auch geschrieben, dass man Top-Jobs nicht an dem bisherigen Erfolg messen darf. Ein guter Coach, vor allem bei einem Programm wie Texas A&M, wo so viel Geld da ist, wo so viel Infrastruktur da ist, bezüglich auch den Facilities, die ja komplett umgebaut wurden, die einfach Elite sind, da wird ein guter Coach immer was Gutes hinbekommen. Ich meine, wenn da jetzt ein Kirby Smart zu Texas A&M gehen würde, was nicht passiert, dann würde der da eine Winning Culture daraus machen. Ich glaube, du brauchst einfach einen Elite Coach und Jimbo Fisher ist kein Elite Coach. Da ein Elite Coach kommt nicht darauf an, wie viel Geld man dem bezahlt. Deshalb glaube ich, dass Texas A&M tatsächlich trotzdem gute Kandidaten haben wird. Also die werden sich jetzt nicht irgendwie irgendeinen 0815-Coach holen müssen, wenn man das so nennen kann. Sondern ich glaube tatsächlich, dass große Namen hier auf Interesse stoßen werden von Texas A&M Seite und dass diese Namen auch selbst Interesse daran haben werden. Wobei, also, okay, große Namen ist natürlich jetzt auch wieder so eine Sache. Ich glaube, also die Namen, die genannt werden, sind auf jeden Fall Mike Elko einerseits, der Duke Head Coach, macht
Ja,
Sinn, da er
extrem.
bei davor DC bei Texas A&M war. Die Frage, die ich mir stelle, ist er vielleicht so ein bisschen zu nah an Jimbo Fisher, dass man sagt, nee, okay, dann nehmen wir Abstand davon. Ich glaube aber, Mike Elko wäre jetzt aktuell die realistischste Lösung für mich, die passiert. Ich glaube, und das ist auch ein Name, der öfters genannt wird, ich glaube, Texas A&M, also ich glaube, der Mann, der, wenn Texas A&M alles bekommt, was sie wollen, dann holen sie Dan Lanning, wenn sie ihn bekommen. Dan Lanning macht in der Hinsicht Sinn, dass er bei Oregon jetzt in seinem ersten Jahr direkt viel Erfolg hatte, davor bei Georgia DC, also hat, ja, ich sag mal, SEC-Erfahrung. Ich glaube, davor war er auch bei Alabama mal, meine ich. Die Frage ist jetzt natürlich, die sich viele Leute stellen, warum würde Dan Lanning zu Texas A&M gehen? Wie gesagt, Texas A&M spielt in der SEC. Das muss man immer noch sagen. Texas A&M hat die Infrastruktur. Jimbo Fisher hat gezeigt, wie gut er recruiten kann dort. Ich glaube, dass es ein Dan Lanning auch machen kann. Und vor allem mit Oregon, jetzt mit der Big Ten, ich weiß nicht so richtig, ob man da Bock drauf hat. Daher glaube ich, Dan Lanning wäre für Texas A&M der Traumkandidat. Und das war auch das so ein bisschen, was ich in Foren gelesen habe. Ich habe mich mal so ein bisschen durch die Boards durchgelesen. Und da will ich noch, also das wäre auch für mich der Lieblingskandidat, muss ich ehrlich sagen. Und ich meine, allein daran, dass Texas A&M jetzt 76 Millionen Buyout zahlt, zeigt, dass Texas A&M das Geld hat und das Geld auch investieren kann. Sprich, wenn Dan Lanning jetzt sagen würde, ja, okay, ich brauche X Geld, dann sagt wahrscheinlich Texas A&M, okay, du kriegst X Geld und wir geben dir noch 10 Millionen extra. Einfach für aus Lux und Laune.
Ja, ich freue mich schon auf die
Vielleicht.
Antrittsrede dann. It
Nee.
was a very heartfelt decision, like Bernu
Ja, das sind ja immer die gleichen Sachen.
was just right.
Vielleicht zwei Namen, die ich auf jeden Fall noch genannt haben will in der Diskussion hier, ist einmal der aktuelle Defensive Coordinator von Georgia. Das wäre Glenn Schumann, ist erst 33 Jahre alt, junger Head Coach, junger Defensive Coordinator. Was bei ihm sehr interessant ist, er hat kein College Football gespielt. Er war direkt irgendwie Student Assistant, aber in seinem Freshman-Jahr, glaube ich. Ich meine, okay, Kirby Smart war davor kein Head Coach, alle möglichen Leute waren kein Head Coach, obwohl sie jetzt Elite Coaches sind, bevor sie das erste Mal Head Coach geworden sind. Daher wäre das vielleicht so ein Bold Move, den ich sehr interessant finden würde. Und ein anderer Name ist so ein Under-the-Radar-Guy, den ich mehrmals in so Foren gelesen habe, der aber jetzt auch noch bei keiner großen Seite als Kandidat gelistet ist. Und das wäre Aaron Glenn, der Defensive Coordinator von den Detroit Lions. Er ist ein Texas A&M Alumni. Die Lions spielen sehr, sehr stark. Ich glaube, dass er halt. Es gibt immer so wieder so ehemalige Spieler, die Coaches sind, die man dann unbedingt als Head Coach haben will. Und ich glaube, Aaron Glenn wäre da vielleicht einer. Ist die Chance groß, dass er es wird? Ich denke es eher nicht. Dazu erstmal, wo Jimbo Fisher landet, habe ich keine Ahnung. Also wenn mir ein Team jetzt einfach 76 Millionen zahlt, aus dem Nichts raus, ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch meinen Job annehmen würde. Ich würde einfach Experte werden. Da hast du weniger zu tun, kriegst wahrscheinlich extrem viel Geld. Ich will gar nicht wissen, wie viel Urban Meyer bei Fox Sports für die College Football Coverage verdient. Ja, also so viel dazu jetzt erstmal von mir. Vielleicht habt ihr noch ein paar Sachen anzumerken.
Ja, ich kann mir denken, wo er landet, und zwar mit seinem Privatjet schön in Thailand, schön am Strand, so mit seiner Instagram-Model-Freundin. Ich meine, wäre ja nicht der erste Coach, der das gemacht hat, wenn er sich eine Auszeit nimmt. Wie hieß er nochmal? USC-Coach, helft mir auf die Sprünge. Ihr wisst, wen ich meine. Ja, nein, nein.
Nee, ich weiß gerade nicht, wenn du meinst.
Der alte Arizona-Coach, der dann bei den Cardinals nochmal war.
Ach so, Kingsbury.
Ja, genau, Kingsbury. Der hat
Ich
sich dann ja auch ein Jahr nach Thailand abgesetzt. Und ja, ich glaube, Jimbo Fischer, keine Ahnung, Mann, der fliegt dann den Strand von Cancun und macht erstmal eine Auszeit. Ja, Kiffs Kingsbury hat damals sich ein One-Way-Ticket nach Thailand gekauft, nachdem er bei den Arizona Cardinals entlassen wurde. kennt ihr die Story gar nicht? Oh mein Gott. Ja, Kiffs Kingsbury hat sich, nachdem er bei den Arizona Cardinals entlassen wurde, hatte sich erstmal mit seiner Influencer-Freundin, seinem Instagram-Model-Influencer-Freundin, zusammen ein One-Way-Ticket nach Thailand gekauft und ist dann dahin geflogen. Jetzt hat er sich irgendwann von der getrennt und ist ja wieder aktiv. Ist ja Analyst, glaube ich, bei USC. Aber ja, so geht's halt auch.
Da fällt mir tatsächlich gerade ein, Cliff Kingsbury wäre vielleicht auch ein Kandidat.
Wäre auch ein Kandidat. Der war mal 2012 als Assistenztrainer da, ne? War ewig bei Texas Tech. Er wäre zumindest zu haben. Ne? Er wäre zumindest zu haben. Die Frage ist, glaube ich, eher, ob er sich selber auf den Stress einlässt, wenn er, sage ich mal, so einen Burnout-Move gemacht hat, nach Thailand sich abzusetzen.
Ich glaube, das kann sich auch Texas A&M gerade nicht erlauben. Also wenn du jetzt Jimbo Fisher so viel Geld bezahlst und den rausschmeißt, dann kannst du den nicht einfach irgendeinen, also dann ist sozusagen der Anspruch, dir jemanden zu holen, der gerade nicht zu haben ist. Du kannst nicht dann einfach jemanden nehmen, der sozusagen nicht erfolgreich in der NFL gecoacht
Ja,
hat und
genau.
sagst, ah, das ist der Typ, der unser Program
That's our
wieder
guy. Hey,
erfolgreich
Leute.
macht.
Wir wissen zwar, er hat richtig viel verkackt und ganz viel verbrannte Erde hinterlassen, aber glaubt mir, das ist die richtige Entscheidung. Ach so, er war mal in der Konkurrenzschule.
Das Witzige bei Cliff Kingsbury finde ich, er hat, als er damals bei den Cardinals eine Vertragsverlängerung bis 2027 bekommen hat, das war 2022, glaube ich, hat er
Ja.
gesagt, I would do any job before going back to be a college coach. Und jetzt coacht er wieder bei den Trojans. Ich
Aber
weiß
ist ja
jetzt nicht,
nur
ob er
Analyst.
das gemeint hatte als Head Coach Job oder allgemein, aber das ist sehr funny.
Ist einfach schön, aber er ist ja auch nur Analyst. Der chillt dann da halt rum und quatscht wahrscheinlich über irgendeinen Mist mit seinen Buddies.
Meine, ich habe jetzt eigentlich nur aus diesem Gespräch darüber habe ich jetzt gerade eigentlich nur mitgenommen, dass es eine ganz gute Business-Idee wäre, in Südostasien so ein Coaches-Rehab aufzumachen.
Ja, ich
First
meine,
Customer
Phuket
Jimbo
und so.
Fischer.
Damit wäre der Jimbo Fischer-Part, glaube ich, soweit erledigt. Wir kommen zu Max auf Instagram, der eine Frage direkt an mich richtet. Robert, Florida steht aktuell bei 5-5 mit Mizzou und FSU als ihre letzten beiden Gegner. Sollte Florida am Ende des Jahres 5-7 gehen und ein Bowl-Game verpassen, muss Napier seinen Posten dann räumen. Also meine Antwort bleibt eigentlich so, wie auch gerade die letzten Monate, glaube ich, und trotzdem nein. Also diese Saison ist, wie gesagt, ist nicht gut, läuft nicht optimal. Man hat so ein paar Funken im Team gesehen, die irgendwie vielversprechend waren, aber am Ende haben diese Funken sozusagen dann kein, ich sag
Ja,
mal,
Feuer
Feuer
ausgelöst.
entzündet. Genau. Aber trotzdem finde ich es, glaube ich, jetzt zu früh. Also man sieht so leichte Trends in die richtige Richtung auf dem Spielfeld. Klar, diese Trends könnten auch gerne noch ein bisschen deutlicher sein und vielleicht auch mal in einem Winning Record irgendwann irgendwie enden. Und ja, mit einem 5-7-Rekord wird er auf jeden Fall nächstes Jahr in die Saison gehen auf einem Hot Seat. Also da ist dann auf jeden Fall der wie gesagt, ist dann, glaube ich, die Zündschnur relativ kurz irgendwie. Aber ich glaube nicht, dass er nach der Saison geht. Also natürlich kann es ja sein, dass FSU irgendwie uns 70-0 platt macht. Dann kann das natürlich auch so eine Affekthandlung sein, wenn man gegen den Rivalen verliert. Da passieren halt manchmal so Übersprungshandlungen, würde ich mal sagen. Aber sonst gibt es auch, also ich habe jetzt zum Beispiel auch mal nachgeschaut, ich bin ja kein großer Fan von, man muss jetzt, man, ich schaue mir das Recruiting-Ranking während der Saison an und schließe daraus irgendwelche Züge, aber Florida ist gerade auf dem 24/7 Sports Team-Ranking auf Platz 4 in der Nation, hat 2 5-Stars. Ich glaube, wenn man sozusagen die letzten Jahre immer darüber geredet hat, man muss Recruiting besser machen und das muss sozusagen einfach eine Konstanz sein, Florida im Recruiting, dann kannst du dir nicht erlauben, einen Headcoach zu schassen, der sozusagen gerade eine Nummer 4 Recruiting-Class irgendwie am Start hat. Und wenn natürlich, wir wissen, wie Recruiting funktioniert, natürlich kann das sich bis dann zum Signing Day noch ganz, ganz viel ändern. Und wahrscheinlich wird Florida nicht auf dem Platz 4 sozusagen den Abschluss machen, aber wenn man sozusagen während der Saison so gut recruitet, dann wäre das sozusagen nicht nur, dass du den neuen Head Coach suchst, sondern du hast auch wieder eine weitere Recruiting Class, sondern im Grunde wahrscheinlich mit, also sehr viel schlechter als Nummer 4 sozusagen dann abgeschlossen, weil ja die Recruits dann höchstwahrscheinlich nicht beim Team bleiben, wenn der Head Coach geht. So, deswegen sehe ich es gerade noch nicht. Sollte sozusagen alles sich im Rahmen belaufen, sollten die letzten 2 Spiele Niederlagen sein, wo man irgendwie noch sagen kann, ah, aber man hat hier gesehen, dieses Graham Mertz war immer noch eine gute Entscheidung, den zu holen. Oder wir sehen hier, unsere jungen Spieler tendieren nach oben und es ist alles nicht peinlich. Dann kann man ihn, dann behält man ihn sozusagen und er startet nächste Season auf einem Hot Seat. Sollte es wider Erwarten sozusagen beide Spiele peinlich enden für ihn, dann will ich mich sozusagen von dieser Äußerung distanzieren und will darauf hinweisen, dass auch Athletic Directors und Booster sozusagen häufig im Affekt handeln und ja, Coaches auch mal nach solchen Spielen dann schassen. Habt ihr dazu irgendeine Meinung? Denkt ihr, dass Billy Napier jetzt schon gehen sollte?
Ich finde, du hast es sehr gut analysiert. Also ich glaube halt insbesondere die Recruiting Class ist halt der ausschlaggebende Indikator, dass es halt nach oben geht. So, man ist ja trotzdem irgendwo von der Schule im Gesamtvibe auf einer Aufwärtsspirale und man muss erstmal diesen Rebuild starten, ne? Man muss den erstmal richtig anpacken und sich da aus dieser ganzen, ja, Schlangengrube ziehen, in der man sich ja aktuell befindet. Und zur Recruiting Class wollte ich nur erwähnen, einen deutschen Spieler haben sie auch committed, Noah Port, ja, ich glaube, so wird der Nachname ausgesprochen. Ja. Deutschen O-Liner von den Schwäbisch Hall Unicorns.
Ja, und auf der anderen
Ja.
Seite in der Kirche könnte man auch machen, könnte man das Argument irgendwie dann sozusagen drehen und sagen, ja, ein Programm wie Florida mit diesem großen Namen und diesem vermeintlich so guten Coach, das sollte jetzt nicht 3 Jahre dauern, bis man da mal wieder sozusagen irgendwie auch Resultate auf dem Feld sieht. Aber vielleicht war sozusagen das, was Dan Mullen da hinterlassen hat, dann doch schwieriger als oder schwieriger aufzukehren als gedacht. Silvio, hast du als unser Coaches, designierter Coaches Guy da irgendeine Meinung zu?
Nö, also ich bin da relativ bei dir. Ich sehe es relativ ähnlich. Also ich glaube halt, dass Billy Napier auch ein bisschen vielleicht Changes im Coaching-Staff machen muss. Ich habe das Einzige, was ich mal gelesen habe, dass relativ viel kritisiert wurde, ist Special Teams. Und da hat der Florida damals, die haben die diesen Chris Couch geholt und den haben die zum Special Teams Coordinator genannt, mehr oder weniger. Aber das wurde dann der Game Changer Coordinator oder so. Das fand ich so weird. Das ist auch eine der absurderen
Ja,
Sachen
also
für
für den
mich.
Titel gehörst du gefeuert.
Game
Sorry, so,
Changer
okay, raus mit Billy Napier.
Coordinator.
Ach
Der
du
war davor
Scheiße.
Louisiana Special Teams Coordinator und ist jetzt Analyst Focusing on Special Teams. Ja, vielleicht wäre das dann so ein typisches Ding, wo du einen Wechsel machst und für die Optik, sage ich mal.
Ja. Hatten wir letzte Woche auch drüber gesprochen, dass das ja immer so dieser erste Schritt im Wir müssen irgendwas machen, ist die Coordinator oder im Coaching-Staff generell so ein bisschen rumschaffeln. Weiter mit Thimwise Gamgee auf Twitter oder Tim Wiese Gamgee, das ist immer dieser witzige Name, sehr gut. Washington setzt sich gegen die potenziellen Stolpersteine Oregon, USC und jetzt auch Utah durch. Kann da bis zu den Playoffs überhaupt noch was schiefgehen? Sowas setzt doch bestimmt Kräfte frei, wenn immer gesagt wird, aber es kommt ja noch, Punkt, Punkt, Punkt. Aber man trotzdem immer gewinnt. Da würde ich vielleicht die Frage anschließen. Wir haben alle, glaube ich, gesagt, dass wir jetzt in einem Rematch von Oregon Washington Oregon wieder vorne sehen. Bleibt ihr bei dieser These? Könnte, und dann anschließend wieder die Frage vom Zuhörer, könnte den Washington Huskies überhaupt noch was dazwischen kommen auf den Weg in die Playoffs?
Also, eigentlich nicht, wenn ich mal ehrlich bin. Also, ich glaube, Washington hat schon die ersten Roadblocks genau gelöst. Die spielen eine super Saison. Jetzt haben sie noch Oregon State und Washington State als Gegner. Oregon State natürlich. Die spielen mit einer der besten Saisons seit vielen Jahren. Die könnten auch so mit der einzige Roadblock sein. Ich glaube, Washington State wiederum nicht. Obwohl natürlich auch Rivalry Game. Es kann immer noch was passieren, ne? Also das darf man nie vergessen. Es kann immer noch was passieren, insbesondere so am Ende, wenn du schon so eine gute Saison spielst als Spieler und dann die Konzentration verlierst, weil du einfach denkst, oh, wir sind so gut, wir sind so unschlagbar, dies, das, das, ne? Also darfst du es dir nicht zum Kopf steigen lassen. Aber ich glaube, da, so wie ich den Washington Coaching Staff einschätze, werden die wahrscheinlich genau da auch einen guten Job machen, den Spielern diese Flausen aus dem Kopf zu treiben. Aber natürlich, also es ist, wenn stellt man sich nur noch selber ein Bein, glaube ich. Also wenn ganz klar ist es wirklich, dass Washington sich selber da rauskegelt, als in irgendeiner anderen Form. Und wenn sie das jetzt weiter ungeschlagen durchziehen, dann haben sie zu 100% den Playoff-Platz auch verdient.
Ja, klar, wenn sie ungeschlagen da durchgehen, dann schon. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn Washington im Pac-12 Championship Game verliert gegen Oregon, dann sind die raus. Dann ist Oregon drin, aber Washington trotz One Loss nicht. Das ist ja ein bisschen anders als in der Big Ten. In der Big Ten ist Ohio State, also Ohio State ist aktuell im College Football Ranking an 1 und das ist eine strategische Sache. Aus Sicht für die College Football Playoff Voter, weil wenn Ohio State im Spiel gegen Michigan verliert, dann rutschen sie nicht aus den Top 4 raus. Das ist großes Mitdenken bei deren auf der Seite von den Abstimmern da. Das ist komplett anders als jetzt in der Pac-12. Also da kommen niemals beide Teams rein, weil sie beide ein Loss haben. Dann. Und dann kommt der One-Loss-Champ rein, was Oregon wäre in dem Fall. Aber der One-Loss, Verlierer des Championship-Game kommt nicht rein. Deshalb, also ich würde immer noch Oregon aktuell vorne sehen. Ich will jetzt nicht jede Woche meine Meinung ändern. Je nachdem, wie die einzelnen Teams gespielt haben, basierend auf der letzten Woche. Deshalb, ich würde aktuell mit Oregon gehen. Bin ich mir sicher in der Sache? Nicht wirklich. Also es ist für mich nicht so, dass nicht mehr überhaupt noch was schief gehen kann. Es kann schon auch was schief gehen. Vor allem, okay, jetzt Oregon State ist schon. Jetzt ist kein absoluter Cupcake-Gegner. Die spielen sehr stark und Washington State hat sehr stark angefangen und dann auf einmal 6 Spiele in Folge, glaube ich, verloren. Ja, also ich glaube, also wenn was schief geht, dann gegen Oregon. Und ja, doch. Vielleicht Robert, du.
Ja, genau, es ist, da habe ich auch meine Meinung. Ich sehe es auch gerade. Also, das Problem ist, Washington ist jetzt mir auch so ein bisschen aus den Augen verloren, so was ich jetzt so mir an Live-Games angeschaut habe. Aber immer, wenn ich sozusagen Clips sehe oder wenn ich mir dann die Condensed-Versions anschaue und wenn ich mir so ein bisschen die Berichterstattung dazu anhöre, dann habe ich einfach, ja, Washington gewinnt und das ist, da kann man natürlich ein Argument für machen. Schaut euch das an, wie die Experten sagen permanent, oh, da kommt noch was, da kommt noch was und sie gewinnen, ja. Aber es sind wirklich einfach, manchmal sind es halt einfach keine Solid Wins. So. Und Oregon auf der anderen Seite, ja, wie gesagt, man hat dieses Spiel verloren und so weiter und so fort. Aber ich denke auch, natürlich ist sozusagen Washington gerade zu Recht sozusagen der Frontrunner in der Pac-12. Nichtsdestotrotz sehe ich trotzdem in diesem Rematch Oregon wieder trotzdem irgendwie ein bisschen vorne, weil die irgendwie so ein bisschen als so ein solideres Team jetzt gerade sind. Vor allen Dingen nach dem Spiel gegeneinander haben sich diese Teams so ein bisschen in meiner Beobachtung sozusagen so ein bisschen genau unterschiedlich entwickelt. weswegen ich wirklich sehr, sehr gespannt bin auf das Pac-12 Championship Game. Und natürlich, Oregon State sollte man nicht unterschätzen. Wie gesagt, das ist kein Cupcake-Gegner mehr. Aber Oregon ist auch für mich sozusagen das Pac-12 Championship Game ist auch für mich sozusagen der größere Stolperstein, weswegen ich der These zustimmen würde, es kann immer noch was schiefgehen. Und wir werden sehen, bei welchem, genau, ob es das tut und wenn ja, wo. Das muss ich dazu sagen. Wir gehen weiter zu Michael auf Twitter. Wenn nächstes Jahr neue Teams in die Big Ten kommen, wo, wie wird das geregelt? Kommen die alle in die West? Fragezeichen. Ich bin mir noch gar nicht so richtig sicher, ob es da schon sozusagen eine feststehende Regelung gab, wie das gehandhabt wird. Also sie werden sicherlich nicht alle in die West kommen, oder?
Geografisch würde es natürlich Sinn machen, dann müsste man natürlich die anderen Teams in die East verschieben. Ich glaube, sie hatten irgendwas gepostet schon. Es gab mal einen Post, wie das aufgeteilt wird.
Nee, soweit ich weiß, wird das einfach eliminiert, so wie in der Big 12 zum Beispiel jetzt schon ist.
Ja.
Es wird einfach keine East und keine West mehr geben, sondern ja, nur noch eine Big 10 oder dann eine Big 14 oder so.
Ja, man ist ja die Big 14, ja, aber
Big 18 sogar, 18 Teams sind.
ja. Ja, weil ich habe gerade mal drüber nachgedacht, wird es geografisch in den jetzigen sozusagen Constraints Sinn machen, die in die West zu tun, aber natürlich hat dann trotzdem, glaube ich, die West ja an sich dann einen ziemlichen Nachteil, wenn da alle Teams sozusagen einmal Cross-Country irgendwie pendeln müssen, finde ich schon, könnte schon so ein bisschen ein Defizit sein. Deswegen finde ich, glaube ich, die Regel auch gut. Und dann wird sozusagen, dann ist ja, glaube ich, immer die Regel, dass nicht, es können dann ja nicht alle gegen alle spielen, aber es wird dann sozusagen irgendwie ausgelost, glaube ich, wer gegen wen. Und dann schaut, dass es nicht jedes Jahr das gleiche ist. Das
Ja,
war
genau,
immer
es gibt
so.
halt so 12, ich glaube, die haben das Protected Matchups genannt, die einfach jedes Jahr stattfinden. Und das sind zum Beispiel sowas wie UCLA, USC, Oregon, Washington, Michigan, Ohio State, also klassische Spiele. Aber ich bin mir jetzt gar nicht richtig sicher, muss ich ehrlich sagen, inwieweit das, also die haben schon so geschrieben, dass die Objectives sein, dass sowas mit Travel Distance ausgeglichen werden soll. Daher, wie du sagst, Robert, wird es relativ wenig Sinn machen, wenn man die ganzen Teams alle in die West reinhaut. Die müssen dann, und dann so, Iowa muss dreimal, vier, nee, doch dreimal im Jahr irgendwie an die Westküste reisen. Oder sogar viermal, ja. Mit Kerl ja auch noch. Ja, das war sehr unfair. Und dabei muss Michigan dann nur da zu Michigan State fahren und zu Penn State. Das wär ein bisschen Wettbewerbsverzerrung.
Bleibt ja so spannend, aber ich finde es, glaube ich, tatsächlich auch gar nicht so schlecht, dass die Divisions aufgelöst werden. Finde ich irgendwie. Also, und auch das, ich finde auch die Lösung mit diesen Protected Matchups, ne, eigentlich einen ganz guten Mittelweg, weil ja auch, ich habe das Gefühl, vielleicht ist sogar die Big Ten mit den meisten so Zwischenteam-Rivalries, weil die halt einfach so lange schon gegeneinander spielen, dass es da auch immer diese random Trophäen gibt mit diesen absurden Namen und diesen absurden Figuren auf den Trophäen. Da habe ich auch mal darüber was geschrieben bei The Crunch Time. Und deswegen finde ich das schon ganz gut, wenn man da so ein paar Protected Matchups hat, die halt auch in dieser loseren Conference-Struktur weiterhin existieren. Wenn ihr dazu jetzt nichts mehr sagen wollt, können wir noch weiter zu Karbowski und zur letzten Frage auf Twitter kommen. Butter bei die Fische. So eine Pac-12 wie dieses Jahr hätte es öfter geben dürfen, dann würde es die Conference noch geben, oder?
Ja, ich glaube, das kann man mit einem Ja perfekt beantworten. Also natürlich, die Conference ist eigentlich ja am Fernsehvertrag zerbrochen, aber sie war auch einfach sportlich nicht attraktiv die letzten Jahre. Das muss man halt auch sagen. So, und jetzt auf einmal in dem letzten Jahr, ne, so we go out with the Big Bang, wie man so auf Englisch sagt, also mit dem großen Knall beendet es. Das ist schon schade, weil die Pac-12 hätte, also vom Sportlichen her, insbesondere wie sie sich dieses Jahr geben, hätte man gerne viele weitere Jahre die Pac-12 noch gehabt. Das ist so ein ja, bitterböses Ende, ne, eigentlich. In dem Sinne, dass sie dann ausgerechnet in dem letzten Jahr nochmal so guten Football abliefern.
Vielleicht gibt es da sogar auch so eine Kausalität sozusagen, dass die Fernsehsender nicht bereit waren, einen höheren Preis zu bezahlen, wenn dein Prime-Produkt Football einfach nicht gut genug ist.
Ja.
Auf der anderen Seite kann man das natürlich eigentlich ja nie voraussagen und es kommt dann, glaube ich, auch einfach auf die Managementqualitäten von deinem Conference-Chef an, wie gut er dich verkauft. Also dass man sozusagen dann so abgehängt ist, zum Beispiel, ja, also dass man so abgehängt ist von den anderen Konferenzen, da kann man sozusagen, ja, man kann das Argument machen mit der footballischen Qualität, aber ich glaube, einen viel größeren Teil macht davon aus, dass man sich einfach mismanaged hat und da einfach jahrelang irgendwie auf falsche Business-Entscheidungen gemacht
Ja,
hat,
also wenn man eine
getroffen hat.
Forschungsarbeit schreiben will, das ist ein perfektes Thema, wie sich die Pac-12 selbst zerlegt hat. Also wer eine Eins haben möchte oder so, ich weiß nicht, ich habe nie studiert. Aber ja.
Die Sache ist
Wer kennt das
tatsächlich,
sonst?
Robert, das wäre jetzt auch, also so dachte ich auch. Jetzt aber so auf die Schnelle würde ich denken, dass es nicht nur mit der Leistung zu tun hat, mit dem Deal. Also ich habe da jetzt nie so eine richtige Aufteilung gesehen, aber ich würde jetzt eigentlich mal sagen, dass der Hauptmarkt für College-Football-Schauer eher gen Ostküste geht. Bis, keine Ahnung, so Midwest runter, dass da mehr Leute auf der Ostseite von der Linie College Football schauen als auf der Westseite. Und dass, wenn du hast diese 3 Stunden Zeitverschiebung zwischen Westküste und Ostküste, sprich, wenn halt irgendwie das Primetime Game am Samstag an der Westküste beginnt, dann ist halt an der Ostküste schon irgendwie 11 Uhr. Sprich, die Leute schalten, glaube ich, einfach nicht generell nicht in den großen Mengen ein, egal wie gut die Teams sind. Also ich glaube, das ist so ein Mix aus den Sachen, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, also sicherlich. Aber auf der anderen Seite, das ist ja jetzt auch, also die Zeitverschiebung ist ja an sich ja auch nichts Neues. Man kann schon, also jetzt auch wieder, ich rede einfach nur drauf los, was mir jetzt also durch den Kopf geht. Keine Ahnung, ob das jetzt businessmäßig sozusagen eine gute Foundation hat. Aber wenn du dir sozusagen anschaust, welche Spiele 18 Uhr laufen und welche Spiele 21:30 Uhr laufen und sozusagen dann guckst, sind das alles hochkarätige Spiele. Also wenn du Woche 5 18 Uhr einschaltest, dann sind das dann würde ich schon sagen, dass dann ein gutes Pac-12-Matchup könnte sich da schon gut durchsetzen. Und dann war natürlich wieder die Sache, dass die dann hätten super früh anfangen müssen, oder? Dann wäre 9 Uhr Kickoff oder sowas gewesen vor Ort. Macht das Sinn? Fangen die normalerweise um
Ja,
12
doch, da
an?
hast du schon recht.
Ja, ich muss mal bei Attraktivitätssachen auch dran denken, als gutes Beispiel. Leute gucken ja auch UFC-Kämpfe und bleiben bis 4 Uhr nachts wach. Also wenn das Produkt stimmt, dann guckst du es. Und ich glaube, das ist immer der ganz große Punkt bei der Pac-12 halt. So, das Produkt hat nicht gestimmt.
Ja, oder selbst wenn das Produkt irgendwie besser verkauft wurde, also manchmal guckt man ja auch sozusagen UFC-Fights und die Fights sind einfach scheiße. Aber da hat sozusagen dann Dana White irgendwie so viel Power dahinter gesteckt, dass die sozusagen das für sich als Conference trotzdem irgendwie finanziell abgesichert haben. Und ja, keine Ahnung, da habe ich ja auch schon mal drüber, ich hatte da auch schon mal was drüber geschrieben gehabt, dass man da auch, also man muss nicht mehr richtig tief in dieses Business einsteigen, sondern man sieht, der Pac-12 Commission hat irgendwie relativ viel sich Gehalt einfach gezahlt, was ich einfach eine interessante Business-Entscheidung finde, wenn man sozusagen nicht dass der erfolgreichste Conference ist. Man hat wirklich Millionen in ein Office-Building investiert, was sozusagen irgendwie in der was weiß ich, Immobiliensituation dort in San Francisco angebaut war, wo man unglaublich viel Geld reingesteckt hat. Wenn man dann schaut, was macht die erfolgreichste Conference im College Football, die SEC, die hat da irgendwie sozusagen das Büro hinter so einer Zahnarztpraxis irgendwo mitten in Alabama, so. Und natürlich kann man dann wieder sagen, ja, ist halt die West Coast, ist irgendwie alles teurer, Lebenshaltungskosten, blablabla, aber wenn du dir die Zahlen anschaust, dann ist das sozusagen schwierig zu vertreten. Und da kann man groß und lange diskutieren, aber ich glaube schon, dass es da ein jahrelanges Missmanagement gab, weswegen sozusagen einfach diese TV-Verträge nicht so gemacht wurden, wie man das nicht so abgeschlossen wurden, wie das sozusagen Prime-Conferences abschließen. Das Geld kam nicht bei den Unis an. Die haben sich gefragt, warum machen wir den ganzen Scheiß überhaupt noch, wenn wir sozusagen nicht das Geld bekommen, was sozusagen Unis bekommen, mit denen wir uns vergleichen, mit wo wir denken, wir sind Blue Bloods. Wenn USC sozusagen sieht, was sie von den TV-Gehältern bekommt, im Gegensatz zu Michigan, dann denkt man sich schon, warum sozusagen bezahlen wir der Pac-12 dieses Office und dieses Gehalt? Bei uns kommt ja nichts an, sozusagen. Alles ist sehr zugespitzt. Ja, das und deswegen, genau.
Auf gut Deutsch gesagt, ja, auf gut Deutsch gesagt haben sich die Schulen gesagt, was soll die Scheiße? Punkt, Ende, aus, das ist mein Geld, nicht dein Geld. Und am Ende gewinnt dann die Gier.
Am Ende gewinnt die, das ist natürlich ein relativ negativer Episodenabschluss. Wollt ihr heute noch irgendwie einen Happy-Go-Lucky-Spruch zum Ende raushauen, bevor wir
Ja.
die
Michigan
bevor wir uns
gewinnt die
verabschieden?
Playoffs. Was? Ups. Okay, ciao.
Okay. Gut. Dann war das eine schön kurze, knackige, so ein bisschen so eine Meta-Vogelperspektiven-Folge. War auch mal ganz angenehm. Wie vorhin zum Beginn der Episode schon erklärt, ihr könnt uns immer Fragen schicken, permanent auf unseren Instagram-Account, Save by Germany Podcast, und auf unserem Twitter-Account, Save by Germany Pod. Und insbesondere könnt ihr uns Fragen schicken am Sonntag, dann rufen wir nämlich immer zu Fragen auf, direkt nach den Spielen, damit das sozusagen nicht lange in eurem Gehirn sozusagen umherschwirren muss, sondern ihr das direkt entladen könnt und wieder frei seid. Da gibt es dann auf Instagram so eine Story, wo ihr das reinposten könnt, oder auf Twitter einfach den Tweet, unter dem ihr kommentieren könnt. Und dann kommen die Fragen in die Episode, und die nächste Episode kommt am nächsten Mittwoch. Bis dahin. Ciao.